Herzlich willkommen zu einer halben Stunde Gespräch über das Ende des Abendlandes, der Demokratie, das Ende unseres sozialen Zusammenhalts. Sie haben es erraten, wir wollen heute über das Internet reden, genauer über die Kommentarkultur unter journalistischen Artikeln im Netz, über das Für und Wider der Anonymität, über Fragen der Moral, der Kommunikation und den Bedingungen ihres Gelingens. Und natürlich darüber, ob und wie die Pandemie solche Fragen verschärft. Mein Name ist Tobi Müller, ich bin freier Journalist in Berlin mit Schweizer Hintergrund und moderiere regelmäßig Veranstaltungen im Auftrag der BPB, der Bundeszentrale für politische Bildung. Nein, trauen Sie keiner populistischen Einleitung nie. Wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen. Der Untergang wird erneut verschoben. Wir wollen reden, nicht poltern. Gast ist deshalb Eva Weber-Guska, in München geboren, in Berlin und in Bochum lebend, wo sie seit dem Wintersemester 2019-2020 Philosophieprofessorin ist an der Ruhr-Universität. Sie ist, man könnte auch sagen, eine Moralphilosophin, die sich mit Themen wie der Menschenwürde beschäftigt, aber auch mit der Philosophie von Gefühlen. In jüngster Zeit beschäftigt sie sich mit einem der komplexesten Themen überhaupt, wenn ich das als Laie so sagen darf, nämlich mit der Zeit, mit der Lebenszeit und warum wir sie als gelungen wahrnehmen oder eben nicht. Schon länger tritt die Digitalisierung etwas in den Vordergrund ihrer Forschung. Eva Weber-Guska untersucht unsere Beziehung zu künstlicher Intelligenz. Einiges publiziert hat sie zudem über die Kategorie der Moral oder besser des Moralismus in Massenmedien und speziell, jetzt kommen wir unserem Gespräch inhaltlich und auch zeitlich ein bisschen näher, über die Funktion von Kommentaren unter journalistischen Texten. Sind die Kommentarschlachten ein Zeichen eines demokratischen Gesprächs oder verunmöglichen sie sinnvolle Auseinandersetzungen? Und zumal, welche Rolle spielt dabei eben diese Anonymität? Darüber und mehr reden wir jetzt. Ich bin sehr froh, dass sie dazu bereit ist, mit Abstand hier bei mir zu Hause und einem eigenen Richtmikrofon am Tisch. Sie hören vielleicht den Hall ein bisschen des Raums. Vielleicht kommen Nebengeräusche aus dem Garten hinzu. Das ist jetzt mal so mit Social Distancing, dass sie hier ist. Wir kennen uns ein bisschen von Veranstaltungen. Und duzen uns deshalb im Gespräch, wenn das okay ist. Aber nun herzlich willkommen, Eva Weber-Guska.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Eva, hast du auch schon online Zeitungstexte kommentiert?
Nein, ich muss sagen, ich halte mich mit Kommentaren sehr zurück.
Aber ist es schon vorgekommen, dass du auf Facebook warst oder auf Twitter oder in anderen sozialen Medien, die dann journalistische Texte verlinkt haben, referenziert sozusagen, und hast dich dann eingeschaltet in eine Diskussion?
Auch da halte ich mich sehr zurück. Ich muss sagen, ich nutze Facebook sehr gerne als so eine Art von Presseschau. Also tatsächlich ist mir das wichtig, da von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern Zeitungsartikel verlinkt zu bekommen und die lesen zu können und zu sehen, was Leute beschäftigt. Und kommentieren tue ich aber nur im seltensten Fall. Und ich habe mir natürlich schon mal eine Weile dann viele Kommentare unter journalistischen Artikeln angeschaut und es gibt da sehr verschiedene, also durchaus auch sinnvolle Diskussionen, wo man sagt, man lernt auch ein bisschen was. Und es gibt aber doch eine Vielzahl von Kommentarspalten, die ziemlich unsachlich sind und das Kritische so sehr betonen, dass es nicht mehr sachlich wird, sondern eben zu Beleidigungen und sehr unschönen Gesprächen eigentlich führt.
Was ist der Unterschied, wenn wir jetzt mal sagen, wir kommentieren irgendwo in sozialen Netzen, wo ja die Anonymität meistens nicht gewährt ist? Meistens wird da unter Klarnamen, mit Klarnamen kommentiert oder eben unter journalistischen Artikeln, wo sie meistens zumindest gewährt wird. Wie würdest du diesen Unterschied beschreiben von der Qualität der Kommentare? Kann man da zu einem Urteil kommen, basierend darauf?
Also es gibt da ein paar Studien dazu. Es ist ein bisschen schwierig, da so ganz klare Aussagen zu bekommen. Es gibt auch sehr unterschiedliche Studien dazu. Aber es wurde zum Beispiel, wurden Studien gemacht zu Zeitungsartikeln, die sowohl auf der Zeitungsseite selbst zum Kommentieren veröffentlicht wurden, als auch auf Facebook. Und da war genau der Unterschied. Auf Facebook ist es Klarname und auf der Zeitungsseite nicht. Und da war ein gewisser Unterschied zu sehen, dass bei den Klarnamen-Kommentaren es weniger wild und weniger rüde sozusagen zuging als bei der anonymen Weise.
Du schlägst in deinem Text etwas vor, was viele vielleicht überraschen mag, weil ja doch die Mehrheitsmeinung, glaube ich mir einzubinden, langsam in die Richtung geht und sagt, wir haben da ein Problem und die Anonymität ist vielleicht genau eins davon, dass diese Diskussionen aus dem Ruder laufen, dass ModeratorInnen von solchen Diskussionen immer mehr zu tun haben, dass viele das auch abschalten deswegen, schon Jahr vor Jahren gemacht hat, wie die Neue Zürcher Zeitung zum Beispiel, aber auch andere. Du schlägst was anderes vor, wie das aussehen könnte, nämlich die Anonymität eher auszuweiten, als sie zu reduzieren. Magst du uns das nochmal ein bisschen genauer vorstellen?
Genau, das hat damit zu tun, dass die Anonymität eben nicht nur diesen problematischen Effekt hat, den wir bisher besprochen haben, nämlich, dass die Kommentare sehr viel unhöflicher bis zu beleidigend werden, ausfallend werden, sondern es gibt auch einen positiven Effekt der Anonymität, besonders dann, wenn man sagt, es geht hier darum, letztlich Diskurse führen zu können, die zur politischen Meinungsbildung beitragen können, sozusagen. Also ich schaue mir ja diese Online-Kommentare unter der Perspektive an, was können die zum gesellschaftlichen Diskurs, etwas spezifischer noch zum politischen Diskurs bzw. politischen Meinungsbildung beitragen. Und dann kann man sich anschauen, was hält man für wichtige Bedingungen für einen gelungenen Diskurs und wo helfen da Eigenschaften des Online-Kommentierens und wo sind sie problematisch. Und die Anonymität hat, wie gesagt, zwei Effekte, die in zwei verschiedene Richtungen gehen. Einmal den sogenannten Enthemmungseffekt, über den wir zuerst gesprochen haben, und zum anderen den sogenannten Ehrlichkeitseffekt. Das heißt, dass man eher offener ist und mehr von sich erzählt und das ermöglicht, dass Leute etwas sagen, die sich sonst das nicht trauen zu sagen, gewissermaßen. Und wenn man als Hintergrund, braucht man ja irgendwie so eine normative Grundvorstellung und da können wir zum Beispiel zurückgreifen auf die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas, der ja Bedingungen für gute Diskussionen aufgestellt hat und da will ich drei nochmal nennen. Das ist einmal, dass es öffentlich sein muss, zweitens, dass es gleiche Kommunikationschancen geben muss und drittens, dass sie gewaltfrei sein soll. Und nun können wir sehen, dass im Netz, in Online-Diskussionen, Online-Kommentaren jetzt speziell, die ersten zwei Bedingungen sogar besser eigentlich gewährt sind, als wir es bei früheren Möglichkeiten hatten, politische Diskussionen zu führen. Nämlich es ist eher mehr Leuten möglich, daran teilzunehmen. Das heißt, die Öffentlichkeit ist eher eine größere und die Kommunikationschancen sind auch eher größer, wenn man zum Beispiel vergleicht mit dem Leserbrief. Also wie gesagt, ich konzentriere mich zunächst erst nochmal auf die Kommentare unter journalistischen Artikeln, um es ein bisschen spezifischer zu machen. Ja. Und da war es ja früher zum Beispiel viel aufwendiger, einen Leserbrief zu schreiben. Es dauert Zeit, bis er dann ankommt. Man muss gut schreiben können, um dann auch gedruckt zu werden und so weiter. Und jetzt kann jeder da ein paar Zeilen in so ein kleines Kästchen schreiben. Das kann auch viel mehr an der mündlichen Rede sein. Und die Beteiligung ist viel schneller. Und das sind Faktoren, die erstmal sich positiv auswirken würden.
Du hast Zugang genannt, Access, sagt man das dann neudeutsch oft auch, ne? Also dass man den Zugang hat zu diesen Kommunikationsmitteln, das ist natürlich zweifellos eine starke Verbreiterung. Du hast von Authentizität oder Ehrlichkeit gesprochen, eigentlich viel mehr. Das wäre, glaube ich, das, was dann Aufrichtigkeit irgendwie, glaube ich, auch heißt bei Habermas. Das ist auf jeden Fall gegeben, was ja oft wirklich nicht gegeben ist, um nochmal die negativen Seiten zu betonen, ist die Gewaltfreiheit. Und ich glaube, so viel kann man sagen, deutlich zugenommen. Deswegen ja auch diese pauschale Kritik, dass dadurch demokratische Räume der Aushandlung eher bedroht sind eigentlich, als sie quasi gefördert werden. Wo siehst du dich jetzt da in diesem Gegensatz?
Genau, das ist also der dritte Punkt, die dritte Bedingung, die eben nicht verbessert wurde, sondern verschlechtert wurde, wenn man so will. Denn die Gewalt, also die verbale Gewalt zumindest, das ist ja das, worum es da geht, die hat zugenommen und hat Ausnahmemaße angenommen, die man sich vorher, glaube ich, nicht hätte ausmalen können. Und das steht also dann dagegen und da, wie gesagt, die eine Studie, also es gibt ein paar Studien, aber eine relativ klar, die sagt, hier Anonymität fördert eher diese verbale Gewalt und dann schien es ja eher so, dass wir also lieber auf Anonymität verzichten sollten. Dann haben wir aber eben das Problem, dass wir die guten Effekte, die ich gerade genannt habe, auch verlieren. Und deswegen ist eben meine Idee, ob man es noch ein bisschen anders probieren soll, dass man sich die Anonymität nochmal genauer anschaut, ein bisschen differenziert. Also wir können ja erstmal sagen, es gibt ganz anonym, ohne jeglichen Namen, es gibt Pseudonyme und es gibt den Klarnamen. Das ist eine erste Dreiteilung. Und dann können wir aber nochmal gucken, dass es im Internet interessanterweise ja noch eine weitere Möglichkeit gibt, Anonymität zu unterscheiden. Nämlich wir haben zwei Ebenen. Und zwar können wir von der horizontalen und von der vertikalen Ebene sprechen. Und damit ist gemeint, mit der horizontalen Ebene ist die gemeint, auf der man sich tatsächlich trifft, auf der man die Debatten führt, auf der man die Kommentare macht. Das ist die Plattform selbst, die Oberfläche gewissermaßen. Mhm. Und hier wäre also anonym, dass man da ohne seinen Namen zu nennen eben unterwegs sein kann. Und das andere ist vertikal, das meint jetzt die Möglichkeit der Plattformbetreiber, noch zu wissen und identifizieren zu können, wer hier teilnimmt. Und das ist ja ein Unterschied, weil man muss sich in der Regel ja anmelden bei diesen Kommentarfunktionen. Und da ist es auch nicht immer so, aber es ist oft so, dass man tatsächlich eben hier den Klarnamen angeben muss. Auf jeden Fall muss man sich registrieren irgendwie. Und das heißt, hier haben die Plattformbetreiber eine Identifikationsmöglichkeit, entweder direkt mit Klarnamen oder zumindest über die IP-Adresse. Das kann also auseinanderfallen, horizontale und vertikale Anonymität. Und der Vorschlag ist, dass wir auf der horizontalen, auf der Oberfläche, da eine totale Anonymität einführen. Das heißt also nicht Klarnamen, aber auch kein Pseudonym, wie es häufig ist, sondern gar keinen Namen mehr, sondern jeder Post, so ist die Idee, jeder Kommentarpost wird nur noch mit einer Nummer versehen. Das heißt, man kann sich dann in einem späteren Post auf diesen ersten oder früheren eben beziehen, wenn man sich auf diese Nummer beziehen kann. Aber man weiß nicht nur nicht, wer es ist, sondern man weiß auch nicht, welche anderen Kommentare diese Person, deren Kommentar man kritisieren will, beleidigen will, verunglimpfen will, noch geschrieben hat.
Das sind die Zahlen sozusagen. Jetzt ist es ja auch so, ich nehme das in gewissen Foren wahr, wo ich zum Teil selbst als Autor auftrete, nicht als Kommentierer, sondern als klassischer Journalist dann, dass es da ja auch so viele Kommentierer gibt. Es sind tatsächlich meistens Männer, habe ich das Gefühl, die auf spiegel.de zum Beispiel seit Jahren täglich ganz verschiedene Themen kommentieren und die auch von anderen Forumsteilnehmern nicht auch so angesprochen werden. Also da ist nur eine gewisse Gegenöffentlichkeit, um einen alten Begriff zu benutzen, durchaus da. Man wird erkannt und so, ach du wieder, sag mal, Dr. Ambulanz, was wolltest du eigentlich heute dazu sagen? Erstaunt, dass du nicht schärfer bist und so weiter. Also da wird ja dann auch was genommen, was den Leuten quasi eine Art parallele Identität über die Jahre zum Teil tatsächlich ermöglicht hat.
Ja.
Wäre das ein guter Effekt oder ein schlechter?
Nein, das wäre eben ein problematischer Effekt, den man vermeiden will, den ich genau mit meinem Vorschlag vermeiden wollen würde. Mhm. Denn hier greifen psychologische Effekte, die genau zu so einer Steigerung von verbaler Gewalt führen. Mhm. Und die würde man vermeiden können, zumindest im gewissen Grad, so ist die Idee, wenn man nicht die Namen hat, auch keine Pseudonyme eben da hat, nicht den Dr. Ambulanz und andere, sondern nur Zahlen der einzelnen Kommentare, denn das bedeutet zweierlei. Zum einen können die Opfer nicht so klar ausgemacht werden, weil nicht eine Person, die mehreres geschrieben hat, sozusagen immer wieder dann angegriffen werden kann, weil man gar nicht weiß, wer hinter den Kommentaren steckt. Und zum anderen soll es verhindern, dass man sich in dieser Profiliersucht so gefällt und sonnt und da sich sozusagen reinsteigert. Weil wenn man selbst auch nicht erkannt wird als die Person, die immer diese ganz tollen, besonders scharfen Kommentare schreibt, dann macht das vielleicht auch nur halb so viel Spaß.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, die IP-Adresse oder quasi, das ist ja dann die vertikale Anonymität, also die Daten, wer da mit der Registrierung wirklich dahinter steckt, sind dann im Besitz der Anbieter, der Plattform, wie wir heute meistens sagen, wenn es um soziale Netze geht. Das ist ja auch Teil des Projekts des sogenannten Netz-DG in Deutschland, des Netzdurchwirkungsgesetz, was die Plattformen in die Verantwortung zwingen will, um quasi selbst gegen Hasskriminalität vorzugehen. Wie würdest du das einstufen, wenn man quasi hier, könnte man sagen, die Verantwortung, dann doch delegiert an Private als Staat und sagt, das ist jetzt euer Problem, ihr müsst damit aufräumen und sich damit ein Stück zurückzieht. Stimmt das so oder siehst du das anders?
Also es sind zwei Fragen. Genau, ob man denen die Verantwortung übergibt, ist eine Frage. Und die andere dann immer, was machen Sie damit? Wie gut kann man das durchsetzen? Wird die Meinungsfreiheit dadurch eingeschränkt oder nicht? Hm. Zum Ersten würde ich sagen, dass man ja Gesetze hat im Staat und man möchte, dass sie durchgesetzt werden. Und dann muss man auch darauf achten, dass dies möglich ist. Und wenn man nun nicht alle Daten dieser verschiedenen privat betriebenen Plattformen zugleich dem Staat irgendwie zugänglich machen will, was ich richtig finde, dann ist halt ein anderer Schritt zu sagen, die dies betreiben und die in ihrem begrenzten Maße eben diese Zugriffe auf die Adressen und so weiter haben, die sind dann auch verantwortlich dafür, dass die Gesetze, die einfach nur mal gelten, auch tatsächlich Anwendung finden. Dass sie das ermöglichen, indem sie eben löschen, was strafrechtlich wirklich gewichtig falsch ist.
Machen wir nochmal den Vergleich zum Leserbrief, der damals wirklich noch nicht Leserinnenbrief hieß, wie wir heute sagen würden, so wie ich das noch mitgekriegt habe. In den Anfängen eher meiner journalistischen Laufbahn als Redakteur wurden Leserbriefe sehr ernst genommen auf den Redaktionen. Wir mussten die auch in fast allen Fällen, außer sie waren wirklich arg persönlichkeitsverletzend, persönlich beantworten. Da wurden wir dazu angehalten von unseren Vorgesetzten. Und gleichzeitig ist es damit aber in meiner Meinung nach eine Entwertung des Kommentars da, weil ich würde sagen, die Kommentare nimmt schlicht niemand mehr ernst. Erstmal ist einfach ökonomisch ein Unsinn und ich glaube, es hat sich damit eigentlich eher so eine soziale Schere aufgetan, würde ich meinen. Also jetzt von Journalistenseite, dass man irgendwie sagt, das ist Trash. Das kann ich mir schenken. Das war beim Leserbrief anders tatsächlich. Der war gefilterter, ne? Kam quasi durchs Gate, irgendwie das Hinsetzens, Schreibens, Verschickens. Wie siehst du das? Ist das macht man sich da manchmal auch vielleicht zu viel Hoffnung, dass da wirklich deliberativ etwas ausgetragen wird im Kommentar? Oder ist das einfach vielleicht in vielen Fällen nur noch so eine Art Ventil, das eigentlich niemand mehr liest, außer die Maschine?
Ja, also ganz wichtige Fragen. Jetzt ganz zur letzten, ob es nur noch die Maschine liest, das ist ja immerhin nicht der Fall, solange man tatsächlich sieht, die Kommentarspalte wird gefüllt und die beziehen sich untereinander auf. Und ich glaube, das ist tatsächlich immer mehr der Fall, dass sie sich untereinander aufeinander beziehen, als dass sie an die Journalisten gerichtet sind oder überhaupt erwarten oder dann eben erwarten können, dass da viel zurückkommt. Insofern ist es was anderes als ein Leserbrief. Das würde ich aber erstmal nicht für schlecht halten, sondern genau das ist eine Möglichkeit, eben Öffentlichkeit zu erweitern, demokratische Debatten zu ermöglichen. Aber das andere ist eben auch richtig, dass die Qualität da oft, also nicht immer eben, aber oft sehr, sehr zu wünschen übrig lässt und eben die Art und Weise, wie gesprochen wird, sehr problematisch ist. Und das muss ich auch sagen, da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, eben von dem philosophischen Text aufzugucken und in die journalistischen Redaktionen reinzugucken und mit den Leuten zu reden. Ich habe es aber auch an eigenem Leib erfahren. Also ich schreibe ja auch hin und wieder journalistische Artikel. Ja. Und das war nur einmal eine Buchrezension, in der es eigentlich um Autonomie und Freiheit ging, um Autonomie und das gute Leben, in der auch mal ein Beispiel mit einer Burka vorkam und ich gewagt habe, dieses Beispiel an den Anfang des Textes zu setzen. Und dieser Text wurde online gesetzt und das war meine erste Erfahrung eines nicht gerade Shitstorms, aber genau dieser verbalen Gewalt, die man, also eine Erfahrung von sehr, sehr hässlicher Rede, sagen wir mal. Weil sich alle möglichen aufgeregt haben, wie man dann irgendwie glauben könnte, dass mit Burka irgendeine Art von Freiheit möglich sei. Und überhaupt, also dann ging es einfach nur noch um die Burka und überhaupt nicht mehr eigentlich um die sonstigen Texte. Ja. Und das hat mich das erste Mal sehr, sehr schockiert. Und dann habe ich mit dem Redakteur geredet und er meinte, ach so, ja nee, auf die schauen wir ja längst nicht mehr, die Kommentare, das ist ganz egal. Und das muss man sich aber, glaube ich, von beiden Seiten klar machen, dass es für die Leute, die nicht im Journalismus drin sind, dass diese Kommentare viel größere Bedeutung noch haben als für die Redakteure, Redakteurinnen selbst im Journalismus. Letztens hat wieder eine Freundin von mir, Philosophin auch, wurde interviewt und ganz harmloses Interview darüber, wie man denn in Corona-Zeiten mit so ein paar moralischen Fragen umgeht. Also jetzt sollen wir im Lockdown die Großeltern nicht besuchen mit den Kindern, aber die hätten es doch so gerne und so weiter. Könnte man da doch Kompromiss und so weiter. Ganz harmlos, ganz vernünftig dazu geantwortet. Was kam in den Kommentarspalten? Nazi-Vergleiche. Und da fragt man sich einfach so, wie ist das möglich? Und die Freundin war eben auch sehr, sehr betroffen. Und die Redakteure bereiten einen da auch gar nicht drauf vor, weil sie das schon gar nicht mehr ernst nehmen. Aber andere nehmen das noch ernst und deswegen finde ich es ganz richtig, was du gesagt hast, dass es hier eine extreme Schere gibt irgendwie. Nur ist die halt noch nicht allen gleich bewusst und da müsste man eigentlich noch ein bisschen mehr, ich glaube dann doch auch von der journalistischen Seite, ein bisschen sensibler mit umgehen. Also was jetzt die Autoren und Autorinnen betrifft, darauf vorzubereiten und dann eben doch auch nicht völlig das abzuschreiben und sagen, ja, ist eh nur Trash, wir kümmern uns nicht mehr drum, sondern schon gucken, was kann man da wie regulieren.
Ich glaube, man kann ja so ganz grob mal eine Entwicklung beschreiben, was das, ich würde mal sagen, Mehrheitsverhältnis gegenüber Kommentaren im Journalismus angeht. Das ist erstmal quasi die Umsonst-Marktforschung, die natürlich großartig ist, weil man endlich mal so ein bisschen Tacheles reden kann, was läuft und was nicht. Das hat die Texte auch sehr schnell beeinflusst, würde ich meinen, oder die Auswahl der Texte vielmehr, was man macht, was nicht. Und dann gab es eine Art Fetischisierung des Gegenverkehrs. Also endlich kommen mal die anderen zu Wort, die ja zu lange schweigen mussten oder sich eben an die Schreibmaschine setzen. Heute wird das viel flächendeckender problematisiert. Wir versuchen das gerade ein bisschen zu dekonstruieren in unserem Gespräch oder zumindest differenzierter zu sehen. Aber was bleibt als große Unsicherheit? Wir haben jetzt wieder Wahlen in den USA und auch anderswo ist einfach die Einschätzung, wie relevant sind eigentlich Trolle? Sind das jetzt relevante Gruppen, auf die wir hören müssen, die wir übersehen haben? Oder sind das einfach gut organisierte Spinner?
Ja, das ist ganz wichtig, also die Frage der Trolle vor allem, denke ich. Denn dagegen kann natürlich auch dieser Vorschlag zur Anonymität, den ich da gemacht habe, gar nichts ausrichten. Da geht es ja wirklich darum, wie können wir die Gespräche, die Diskussion zwischen Menschen, zwischen tatsächlich Menschen, die tatsächlich als eigene Personen mitdiskutieren, verändern. Und Trolle sind ja völlig anders motiviert. Also die, ich meine, ein anderer Fall ist, wenn wir bezahlte Trolle haben, die wirklich nur dafür da sind, eine politische Agenda, etwa Russlands oder so weiter, durchzusetzen, in die Diskussion zu bringen. Und genau, da haben natürlich solche Überlegungen, technische Details, wie wir genau die Anonymität konstruieren, da können die nicht helfen. Und ich denke, da muss man sehr, sehr aufmerksam sein und das immer mit einbeziehen in die Einschätzung von Diskussionen. Und da ist dann eine Frage, vielleicht kann man manches Technisches auch so machen, wenn man herausbekommt, ob es da sozusagen sprachliche Eigenheiten gibt, die sich wiederholen, die man identifizieren kann und dass man dann auch sieht, dass es sich um Trolle handelt. Das ist wahrscheinlich dann aber eher möglich, wenn es sich um Bots handelt, das heißt, wenn es wirklich automatisierte Einlassungen sind, die es ja auch gibt und die kann man vielleicht eher technisch rausfinden, aber auch das ist schwierig, weil die nicht klar zu unterscheiden sind von irgendwelchen halbautomatisierten Beiträgen von Institutionen oder Parteien auch und so weiter, sodass das wirklich schwierig ist, obwohl es da verschiedene Ansätze zu gibt. Und ja, also da kann man einfach nur sagen, dass man die Diskussion wirklich aus vielen Perspektiven anschauen muss und weiß, dass es nicht nur ein Problem darin gibt, sondern mehrere. Ja. Und die muss man alle mit berücksichtigen.
Aber das klingt nach einem Problem, das technisch quasi lösbar ist. Da sprichst du über Big Data, über künstliche Intelligenz letztlich, oder? Wenn es darum geht, irgendwie diese Einlassung, wie du sagst, oder eben Hasskommentare auf ihre Syntax und auf ihre Wortwiederholungen und so weiter zu untersuchen. Und die dann wieder vor feinen Unterschieden zu Institutionen abzugrenzen und so weiter. Das ist was, was eine KI sehr viel besser kann als Content-ModeratorInnen, oder?
Naja, aber nur dann, wenn wir klare Kriterien dafür schon gefunden haben. Natürlich können wir sie auch zur Arbeit schicken. Natürlich idealerweise würde man KI-Systeme, Selbstlernsysteme benutzen, die dann Muster selbst herausfinden. Aber man darf da auch nicht zu leichtgläubig sein oder sich zu schnell sozusagen das Heil von der KI da versprechen, weil es immer auch sehr viel erstmal begrifflich-semantische Arbeit braucht, die die Menschen selbst noch leisten müssen, um zu identifizieren, was sind jetzt die verschiedenen Arten von Äußerungen, um die es uns überhaupt gibt, wie können wir die überhaupt vorher in unserer Sprache schon unterscheiden, wie können wir deren Sprechakte quasi unterscheiden, bevor wir dann die KI überhaupt einsetzen können. Mhm. Und da sind schon noch so Probleme, die noch nicht gelöst sind. Aber es ist nur also ein Ansatz, dass man jemand damit arbeitet, aber es ist nicht so, dass es so ganz leicht funktioniert.
Ja, Deine Forschung logischerweise zu den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben in der letzten guten halben Stunde, hat logischerweise vor der Pandemie stattgefunden. Wie würdest du sagen, hat sich dein Blick auf das Thema jetzt in den letzten 5 Monaten, in der wir schon in dieser Pandemie leben, verändert? Oder hat sich da irgendwas verschoben in deiner Wahrnehmung? Oder ist es eigentlich dasselbe wie immer, nur ein bisschen lauter?
Naja, die Grundstrukturen haben sich sicherlich nicht so schnell verändert, aber ich würde sagen, tatsächlich Stichwort Verschwörungserzählungen, das hat mich doch etwas erschüttert sozusagen, wie stark die in den Vordergrund gerückt sind. Und ich denke aber, das ist wirklich so, wie man jetzt immer so oft sagt, eben, dass die Pandemie ein Brennglas für etwas ist. Natürlich hat sie vorher auch schon gegeben, aber jetzt haben sie halt so ganz konkreten Anlass, über den sie sprechen können, an dem sie meinen, einiges aufzeigen zu können, dass sie so viel lauter werden einfach. Und das ist aber schon gefährlich. Also erstmal sehen wir hier auf jeden Fall wieder die problematischen Effekte des Internets zur Online-Kommunikation, weil sich Leute halt hier auch über große Distanzen und so weiter einfach finden können und dann in ihren Kreisen bleiben und sich gegenseitig bestärken in dem, was sie glauben, hier diese Verschwörungserzählungen zum Beispiel, und sich von zum Beispiel anderen, eigentlich näheren Menschen in unmittelbarer Umgebung absetzen können und sich davon nicht irritieren lassen müssen, wenn die das eigentlich kritischer sehen, sondern sucht man sich einfach die, mit denen man da einig ist, sucht man sich online. Und ich glaube, ein Problem wirklich so der Polarisierung der Gesellschaft, von der wir viel sprechen jetzt, kann zumindest zum Teil wirklich, ich finde, als eine epistemologische Krise beschrieben werden. Also dass es um, wenn man es irgendwie stark formulieren will, um konkurrierende Erkenntnisse, Projekte oder Theorien geht. Aber eigentlich würde ich sagen, dass es eher so ist, dass also manche nicht mehr auf die Weise an wahren Überzeugungen interessiert sind, wie es andere sind und wie es eigentlich pragmatisch wichtig wäre, also nicht nur eben theoretisch, sondern auch pragmatisch wichtig wäre, dass man es machen würde, um Situationen richtig einzuschätzen, handeln zu können als Einzelperson und als Gesellschaft. Und diese Verschwörungserzählungen zeichnet ja aus, nicht nur, dass sie Annahmen machen, wo sie keine gute Quelle oder keinen guten Beweis bringen, sondern es geht ja so weit, dass sie teilweise auch nicht mehr sich davon stören lassen, dass sie die eine Sache und das Gegenteil zugleich behaupten. Also dass sie so sogar den Bereich der zweiwertigen Logik verlassen. Also natürlich gibt es in der Logik als theoretische Disziplin auch Alternativen zur zweiwertigen Logik, aber wir normalerweise, um uns in der Welt orientieren zu können und daran zu handeln, halten uns vernünftigerweise da dran. Und wenn man das aufgibt und natürlich damit, das ist jetzt nur ein Grundbaustein davon, aber überhaupt die Idee von wissenschaftlicher Erkenntnis und davon, dass wir eben wissen, wie wir zu einem wahren Satz kommen, so ungefähr, und wie wir eben mit konkurrierenden Meinungen und dem Versuch hier zu einer gemeinsamen Wahrheit umgehen können, dann haben wir halt wirklich ein sehr, sehr großes Problem.
Es gibt ja in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der Welt eine wachsende soziale Ungleichheit. Sie wird nicht geringer wie in ganz vielen anderen Weltregionen, sie wird tatsächlich größer. Und die Soziologie zum Beispiel liest das ja auch ab an der Repräsentation von Themen, die die Unterschicht in ihrer unmittelbaren Lebensrealität quasi treffen oder nicht. Und da kann man seit rund der Mitte der 80er Jahre von einer ganz groben Unterrepräsentation sprechen, also grob im Sinne von ansteigend. Ja, also das nimmt zu, und das ist ja etwas, was man jetzt quasi rein moderativ, abwägend, mit gesetzlichen Mitteln nicht aus der Welt schaffen kann mit Online-Kommentaren. Mit anderen Fragen ist das manchmal auch so ein bisschen ein Ersatzdiskurs für Probleme, die man noch ganz woanders angehen möchte. Also wie wir reden, regelt ja noch nicht, wie wir leben.
Nein, das ist ganz richtig. Also das ist nur ein kleiner Teil der gesamten politischen und gesellschaftspolitischen Situation. Also die Online-Diskurse sind da nur ein kleiner Teil. Nur weil der halt neu ist, muss man sich den erstmal genauer anschauen und sehen, was passiert denn da, um die aktuelle Situation richtig verstehen zu können. Aber das heißt keineswegs, dass wir jetzt plötzlich Politik darauf beschränken könnten, uns dem Verstehen und der Regulation von Online-Diskursen. Also dass wir Politik darauf reduzieren könnten, das heißt es natürlich nicht.
Kann man sagen, dass Online-Kommentare unter journalistischen Texten, auch bei anderen Textsorten in Diskussionen, wo es um die Politik der Regierung oder auch der lokalen Parlamente geht, haben die einen Fortschritt gebracht? Ist das deliberativer geworden, partizipativer? Reden mehr Leute mit als vor 20 Jahren?
Ja, also um das ganz richtig beantworten zu können, müsste man jetzt hier empirische Daten heranziehen, die ich nicht habe. Aber ich denke, dass man annehmen kann, zumindest aus dem, was es für ja, einfach große Mengen an Kommentaren gibt, dass sich die Beteiligung schon vergrößert hat. Also, dass mehr Leute teilnehmen, denke ich schon. Aber ich denke, ist es auch nur sozusagen ein Schritt oder eine Phase in der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung, wie man wo Diskussionen führt. Und es ist auch nicht so, dass sich das plötzlich alles dahin verlagern wird. Man sieht ja irgendwie jetzt auch gerade Demonstrationen rausgehen, spielen auch eine ganz große Rolle. Ja. Also, und das wurde jetzt gerade in Corona-Zeiten wieder sehr virulent, als das eingeschränkt wurde. Und da hat man wieder gesehen, was für eine große Bedeutung es hat. Man hätte ja im Internet weiter alle Meinungen äußern können und so. Aber es reicht ganz offensichtlich nicht. Man will präsent, körperlich präsent auch in der Stadt sein und die Meinungen da vertreten und hier diskutieren. Und insofern glaube ich schon, dass es eine Erweiterung des Spektrums der politischen Diskussionen gab und der demokratischen Partizipation. Aber dass es nicht heißt, dass es irgendwie alles ein Abwandern wird oder dass es deshalb irgendwie ganz anders würde, sondern es ist eine neue Spielart dazugekommen.
Ganz zum Schluss, das sind ja auch Dinge, die man lernen muss. Und sowohl wenn man selber kommentiert, wie auch wie man sie einschätzt oder interpretiert, wie man sie kontextualisiert. Das sind Codes, die neu sind, zumindest mit den Tools, mit denen wir das dann erledigen, tun, performen sozusagen. Ist da die Schule auch in der Pflicht? Ist das etwas, wo die Schule eigentlich schon ansetzen müsste oder andere Formen der politischen Bildung, in deren Rahmen wir jetzt hier tatsächlich auch reden mit der BPB?
Das ist bestimmt wichtig. Interessant ist aber ja bei so neuen Tools, wie es beispielsweise eben die Online-Kommentare sind, jetzt nicht mehr ganz neu, aber als sie neu waren und in der Zeit, wo sie sich eben entwickeln, da ist es ja nicht so, dass irgendjemand vorher sagt, so funktioniert's, sondern man baut ja gemeinsam etwas auf oder lässt etwas entstehen. Und insofern ist es da auch nicht so ganz klar, was man da so eindeutig beibringen kann, sondern also genau so geht's oder so, sondern ich glaube, wichtig ist fast bei der Bildung, wirklich auf frühen Bildung, immer klar zu machen, dass die Institutionen veränderlich sind und dass wir mit dazu beitragen können, wie Institutionen funktionieren. Mit Institutionen meine ich jetzt zum Beispiel, also Journalismus als Institution, natürlich dann neue vielleicht Funktionen innerhalb einer Institution, wie diese Kommentare und dass man sich bewusst macht, dass man durch die eigene Teilnahme daran das mitgestalten kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, früh zu vermitteln, dass es nicht nur darum geht, irgendwie mitzumachen und zu verstehen, wie es funktioniert, sondern auch zu wissen, weil das, glaube ich, in digitalen Medien schon etwas Neues ist, was es zu beachten und zu fördern gilt, dass es wichtig ist und möglich ist, selbst zu gestalten.
Eva Weber-Guska, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
Dieses Audioformat ist unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.de veröffentlicht.